Werbung.
Kennt ihr das auch, wenn man sich fest vornimmt zu entspannen? Meditations-App runtergeladen, Klangschale bestellt und 3 Minuten später vibriert schon wieder das Handy. Entspannung? Gecancelt. Und dann habe ich's gecheckt. Manchmal braucht Entspannung einfach einen anderen Ort. AIDA zum Beispiel. Morgens frühstücken mit Blick aufs Meer. Später Sauna mit Panorama. Abends richtig gutes Essen. Und endlich Zeit für uns statt für Termine. Einfach echte Entspannung. Wenn euch das gerade auch fehlt, Infos gibt's im Reisebüro oder auf aida.de.
Werbung Ende.
Augstein, Blome, seid ihr noch ganz oder seid ihr schon ausgerutscht auf dieser Glätte, bei dieser Eiseskälte?
In Berlin, in der Eishölle, aus der Eishölle meldet sich Eisreporter Nikolaus Blome.
Ach, ein
zum
Glück.
Zum Dienst. Heile, in ganzen Teilen.
Also, Entschuldigung, das ist so lächerlich. Es ist jetzt hier einmal Winter und dann drehen die Leute alle total durch. Aber ich fürchte, der Blome möchte über das Thema ernsthaft reden, Loreen. Also
so,
quasi journalistisch. Er hat ja letztes Mal gesagt, wir sind ja hier ein journalistisches Format. Deshalb, wenn du uns vielleicht das...
Hat er was vorbereitet?
Ja.
Naja, es ist ja schon das Wort gefallen von einmal ist hier Winter. Und in der Tat, es ist jetzt hier Winter, es liegt Schnee und zwar nicht zu knapp, seit mehreren Tagen. Alle Straßen und Gehwege sind massiv vereist, weil es die ganze Zeit regnet und dann eben auf dem kalten Boden das zu Eis. Und es ist wie ein Eispanzer um die Stadt. Nur eines ist verboten, Streusalz.
Okay.
Streusalz auf den Gehwegen ist verboten. Moment. Ich muss mich noch ein bisschen aufregen. Streusalz auf den Gehwegen ist verboten, weil die Umweltschützer es erklagt haben.
Die blöden Umweltschützer. Aber jetzt erstmal das Intro. Guten Rutsch, Leute.
Wer A hört, muss auch B hören. Augstein und Blome.
Blome, herzlich willkommen, herzlichen Glückwunsch zu diesem tollen Einstieg, den Sie da eben hingelegt haben. Wir können jetzt ja mal gucken, ob wir metaphorisch auf dieser Rutschbahn jetzt bleiben. Ich glaube, Sie sind so gerade in Fahrt. Machen Sie doch mal
ich
weiter.
Ich könnte selbst auf griffigem Unterboden nicht mehr bremsen, weil es ist wirklich, also die Geschichte begann ja damit, dass der regierende Bürgermeister vor einer guten Woche anfing, seine Unterlinge zu bebetteln, dass er jetzt bitte mal das Tausalz rausholen dürfe, um auf den Gehwegen zu streuen, damit eine sehr alte Stadt, und Berlin ist eine überalterte Stadt, sich nicht zu Zehntausenden die Knochen bricht, auf eben diesen völlig glatteisüberzogenen Bürgersteigen. Irgendwann klappte das dann, war schon peinlich genug, dass er darum betteln musste, öffentlich. Dann wurde es mit so einer sogenannten Allgemeinverfügung erlassen. Eine Ausnahme vom allgemeinen Streusalzverwendungsverbot, SVV. Und dann wurde ein bisschen Streu gesalzt und dann war und so weiter, war auch wieder alles gut. Und dann kam das NABU oder die NABU oder der NABU, also irgendein Naturschutzbund, und hat geklagt, dass das mit einer Allgemeinverfügung gemacht werde. Und das gehe ja irgendwie nicht, das müsste mit einem Gesetz gemacht werden. Wir brauchen ein Gesetz, um in dieser Stadt, der Hauptstadt der größten, drittgrößten Volkswirtschaft des Planeten, Streusalz ausbringen zu dürfen. Und das Gericht hat gesagt, ja stimmt, eine Ausnahme vom Verbot des flächendeckenden Einsatzes von Streusalz sei nur im Gesetz besonders geregelten Fällen möglich, teilte das Gericht mit. Außerdem habe die Senatsverwaltung es versäumt, schriftlich zu begründen, warum die Streusalzgenehmigung für Privatpersonen unmittelbar gelten sollte. Ich würde antworten, naja, mal halt Eis auf dem
Aber stopp, und jetzt gehe ich mal in den Punkt rein. Das ist, Sie sind also der Auffassung, dass
das ist Richterschelte,
der Gebrauch,
ja.
Pass auf,
das ist der Gebrauch
von Streusalz sollte das ganze Jahr über hindurch verboten sein. Dafür sind auch Sie, dieser Meinung sind auch Sie. Nur wenn Eis auf den Straßen ist, dann sollte der Gebrauch von Streusalz erlaubt sein. Findet ihr Fehler, liebes Publikum. Streusalz wird nur benutzt, wenn Eis auf den Straßen ist. Das Verbot macht also auch nur dann Sinn, wenn Eis auf den Straßen ist. Wenn Sie das für eine unsinnige Regelung halten, lieber Kollege Blome, dieser Meinung kann man ja sein, dann würde ich jetzt allerdings auch auf gut Deutsch sagen, dann geben Sie das Thema doch zurück in den politischen Prozess. Bis dahin gilt dieses Verbot, was ich nicht verstehe.
Es gibt doch Möglichkeiten von diesem Thema. Verbot, das ja
Warum?
Vielleicht
weil,
sogar
weil
einen Sinn hat.
Weil die Straßen vereist sind, weil die Bürgersteige vereist sind, dafür gibt es das Verbot. Das Verbot ist dafür da, dass wenn Eis auf den Straßen und auf den Bürgersteigen ist, kein Streusalz gestreut wird. Das ist ja das Lustige an ihrer Aufregung und auch an der Aufregung des Boulevard und der Bild-Zeitung. Ganz Deutschland diskutiert. Praktisch die AfD hat schon wieder ein neues Thema. Ja, Immigration war gestern, heute Streusalz. Der Sinn dieses Verbotes liegt darin, den Leuten das Streusalz aus der Hand zu schlagen, wenn auf den Straßen Eis ist. Das war der Grund, weshalb man es gemacht hat. Warum? Weil es die Bäume schädigt. Das ist ein wichtiges Thema. Mir zum Beispiel ist viel wichtiger, es zerfrisst auch mein Auto und meine Schuhe. Ich habe auch großes Interesse an meinem Auto und an meinen Schuhen. Salz ist die Hölle für Autos. Ja, werden die Autos aufgefressen.
Wissen Sie was? Hören Sie einfach auf zu fahren.
Ja.
Weil, wenn Sie aufhören zu fahren, braucht es doch nicht mal Streusalz. Weil sie ja nicht mehr fahren.
Liebes Publikum, die Welt versinkt in Chaos. Ja, in Kiew übrigens, Spaß beiseite, frieren die Leute wirklich. Ja,
sich zu Tode.
Die haben nicht wirklich Probleme mit dem Winter, anders als wir hier.
Die haben nicht Probleme mit dem Winter, sie Vollpfosten. Entschuldigung, sie haben Probleme mit Wladimir Putin, der ihnen das letzte Wärmekraftwerk auch noch kaputt geschossen hat.
Vollpfosten ist aber nicht okay, ne?
Ja, okay, Entschuldigung.
Was?
Ja, ich habe Vollpfosten gesagt. Aber meine Familie hat gesagt, ich soll mich auch mal wehren.
Ja, aber nicht mit den gleichen Waffen.
Lorraine ist jetzt unser, wie hieß das früher? Das Show-Wie-Schwein, wo man dann immer so 5 Mark reinwerfen
muss.
Ich
glaube, früher hieß das Feel-Good-Managerin.
Alter, das ist cool, dass du dafür gleich den richtigen
Früher hieß das Arbiter Eleganz.
Ich finde Feel-Good-Managerin besser. Worauf ich hinaus wollte, ist, wenn ich fortsetzen darf, ist, es gibt Flecken auf der Welt, wo die Leute echte Probleme haben. In Deutschland ist das offensichtlich nicht der Fall. Jetzt herrscht einmal, ich habe nochmal nachgeguckt, ich glaube das erste Mal seit dem Jahr 2010 oder 2008 oder so, in Berlin wirklich richtig Winter. Die Stadt kommt praktisch zum Erliegen, der Winterdienst kommt nicht mehr hinterher, die Leute kommen offensichtlich nicht aus dem Haus, weil sie nicht mehr wissen, wie man sich bewegt, wenn es mal glatt ist. Herrgott, Leute, ihr seid alle so verweichlicht. Ich muss es jetzt mal in dieser Härte und Deutlichkeit sagen, es ist wirklich erbärmlich. Und der Kollege Blome ist ganz vorne mit dabei, denn er traut sich auch nur raus, wenn der Versicherungsschutz gewährleistet ist und Streusalz gestreut ist und ich weiß nicht was alles. Stellt euch nicht so an.
Werbung.
Neues Jahr, neuer Stromvertrag, Leute. Wirklich, es gibt kein besseres Vorhaben für 2026, als den Stromanbieter zu wechseln und Geld zu sparen. Wir wissen doch alle, dass wir unnötig viel Geld ausgeben und warum dann nicht an den Ecken sparen, wo es am allereinfachsten ist. Mit Wechselpilot geht das nämlich super easy. Ihr tragt einfach all eure Werte in diesen Tarifrechner ein und dann spuckt er euch 3 Optionen aus, wie ihr in Zukunft beim Stromanbieter sparen könnt. Da gibt's einmal den Preissieger, die Expertenempfehlung und die Öko-Alternative. Also ihr habt dann auch immer noch mehrere Optionen und seid definitiv unter eurem aktuellen Vertrag. Wechselpilot übernimmt alles an Kommunikation. Ihr müsst euch damit überhaupt nicht rumschlagen. Also ihr spart nicht nur Geld, sondern auch Zeit. Wechselpilot geht in Kontakt mit dem alten Stromanbieter sowie mit dem neuen und erledigt alles für euch. Ihr müsst euch einfach nur entscheiden, was ihr am Ende möchtet. Und Wechselpilot finanziert sich so, dass ihr 20% als Servicegebühr an sie abgebt, aber nur von dem, was ihr durch diesen Service spart. Das heißt, so finanziert sich Wechselpilot und bleibt gleichzeitig unabhängig und am Ende habt ihr ja trotzdem noch gespart. Also Win-Win-Situation. Ich setze auch noch einen oben drauf. Mit dem Code AUGSTEIN gibt's beim ersten Wechsel, den ihr macht, 20 Euro Cashback noch oben drauf. Besser geht's nicht, oder? So ist doch der Start ins neue Jahr gesichert. Geld sparen, Zeit sparen und das, indem ihr euch einfach die App von Wechselpilot runterladet und loslegt. Alle Infos dazu findet ihr auch nochmal im Linktree in den Shownotes.
Gut, das können Sie dann der 90-jährigen Kriegerwitwe sagen, die sich also den letzten ihrer beiden Oberschenkelhälse dann auch noch bricht. Das finde ich, und jetzt doch nochmal für eine Sekunde ernst, auch finden über Sie das Berliner nicht, Thema, das und dann können wir zu einem anderen ernsten Thema kommen.
Ja.
Wenn die Umweltschützer nicht merken, dass sie mit solcher Art klagen und dann kriegen sie auch noch von irgendeinem Gericht Recht, ihrem eigenen Anliegen einen derartigen Tort antun, dann verstehe ich nicht mehr, was sie da machen. Das ist doch etwas, wo jeder sagt, Mann, Leute, können wir mal für eine Sekunde das eine wichtiger finden als das andere? Oder muss es so ideologisch durchgepaukt werden, dass es immer der Naturschutz, aber immer der Klimaschutz sein muss? Können wir ein bisschen pragmatisch daran gehen und mal in so einer Ausnahmesituation, und Sie haben ja beschrieben, dass es eine ist, eine Ausnahme schnell von diesem Verbot gelten lassen, ohne dass irgendjemand kommt. Ich weiß was, Herr Lehrer, ich weiß was, Herr Richter, das durften die nicht. Gut, die tun sich, die schießen sich zurück in die 70er Jahre, was die Akzeptanz von Klimaschutz und Naturschutz in Deutschland
geht. Was ist mit Ihrem Gehirn passiert? Haben Sie zu viel getwittert? Haben Sie sich zu viel mit Donald Trump beschäftigt? Das Streusalzverbot dient dem ausschließlichen Zweck, den Einsatz von Streusalz bei Glatteis zu verbieten. Wann soll das denn, ich dachte, ich mache einen Witz am Anfang, aber ich merke jetzt, Sie haben den Witz gar nicht verstanden. Es gibt das Streusalzverbot nur deswegen, um die Leute davon abzuhalten, bei Glatteis Streusalz zu streuen. Der Berliner Bürgermeister hat also gesagt, jetzt ist doch Glatteis, dann streut doch Streusalz. Es ist halt verboten, aus Umweltschutzgründen. Was Sie jetzt sagen ist, der Umweltschutz ist halt Quatsch und der NABU ist aber der Naturschutzbund. Es ist ihren Job, sich darum zu kümmern. Nein.
Hier geht es um eine Sondersituation. Wir haben offenkundig seit über 10, bald 20 Jahren so eine Glatteissituation noch nicht gesehen. Und für dieses eine Mal würde ich vorschlagen, greifen wir zu dem alten garstigen Mittel zurück und wollen es ja gar nicht wieder flächendeckend einführen, so wie es früher bei jedem 0-Grad-Temperatur schon mal prophylaktisch Streusalz 2 Meter hoch auf die Straße gekippt wurde. Das wollen wir ja gar nicht. Oh, nee, das wollen wir gar nicht.
Da kann nicht mehr.
Wir wollen ein bisschen pragmatisch sein.
Ich will nicht mehr.
Kommen wir jetzt mal rüber in die andere Eishölle.
Ja. Oh, wow, der ist gut. ICE, ja, Immigration Control Enforcement, das sind die Schergen, die maskierten, Gestapo-artigen, SA-artigen, Entschuldigung, mit solchen, bin ich immer sehr vorsichtig mit solchen Analogien, aber in dem Fall muss man wirklich sagen, Spießgesellen, die Donald Trump und seine Leute über ihre armen Mitbürgerinnen hetzen. Und diese Leute, Trump und seine ICE-Schergen, die machen aus Amerika gerade einen Terrorstaat, einen Unrechtsstaat, einen Gestapo-Staat. Es ist wirklich der Faschismus dort ausgebrochen. Und ich werde gleich noch ein paar andere Beispiele nennen, wo einem wirklich die Spucke wegbleibt, wenn man sich das anguckt. Und ich würde sagen, das Land hat fertig. Das ist nicht mehr reparabel, was die da machen.
Bleiben wir vielleicht für eine Sekunde, lieber Augstein, bei dem, was da wirklich passiert. Denn das ist in der Tat, das erinnert einen mindestens mal an Faschismus. Und ob das unrettbar und unheilbar und unwiederbringlich jetzt in die Hölle fährt, da habe ich wiederum meine Zweifel. Aber ich bin ja auch hängen geblieben, und so kommen wir ja auf das Thema nochmal, an diesem Plakat der Homeland Security, das ist so eine Art Innen- und Sicherheitsministerium, das hieß schon immer so. Und die hatten ein Plakat dann in Anführungsstrichen im Internet, da hieß es, oh, Sie suchen eine Wohnung, eine bezahlbare? Hochinteressant. Ja, wenn Sie einen illegalen Migranten finden, der in einer Wohnung ist, dann nennen Sie uns doch diesen illegalen Migranten und dann können Sie danach die nunmehr dann von uns leergeräumte Wohnung, okay, die Tür ist wahrscheinlich eingebrochen, aber immerhin die leergeräumte Wohnung, die können Sie dann von uns bekommen. Und dieser Appell an die, muss man sagen, denunziatorischen, um nicht zu sagen niederen Instinkte der Bevölkerung, das erinnert mich an echt dunkelste Zeiten und eben an Faschismus. Das ist der Versuch, die Gesellschaft zu entsolidarisieren, um sie danach besser steuern zu können.
Ja, lieber Blume, wir haben ja hier neulich schon darüber geredet, dass ich finde, dass der Faschismus in Amerika Einzug gehalten hat und das Land umgekippt ist. Sie haben jetzt das eine Beispiel genannt. Komischerweise ist es älter schon, dieser Post vom DHS war Anfang Dezember, aber es braucht dann doch immer einige Zeit lang, selbst heutzutage, bis es irgendwie so durchsickert und alle es so mitbekommen haben. Was jetzt aber jüngeren Datums ist, ist zum Beispiel die Verhaftung einer Bürgerrechtsanwältin, Nikema Levi Armstrong heißt sie, in St. Paul, Minnesota. Die Frau hat protestiert in einer Kirche während eines Gottesdienstes gegen einen Pastor, der mit diesen ICE-Agenten gemeinsame Sache gemacht hat. Und dann wurde sie verhaftet und abgeführt. Gut, das ist dann halt so, keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht. Sie hat da ja auch protestiert und in der Kirche. Egal, die Verhaftung ist nicht das Problem. Das Problem ist das Weiße Haus. Ein Foto von dieser Verhaftung, da ist sie so gezeigt, so mit ernstem Gesicht, technisch manipuliert hat, das Weiße Haus hat das Foto technisch manipuliert und ihr so ein weinendes Gesicht gemacht mit der künstlichen Intelligenz und hat dieses Foto sonst völlig unverändert, ohne irgendeinen Hinweis, einfach so gepostet, sodass diese Frau, die vollkommen ernst diese Verhaftung in Kauf genommen hat, ja, weil sie halt dort protestiert hat, dann plötzlich so aussah, als würde sie so weinen und sei irgendwie so seelisch gebrochen dadurch, dass sie jetzt verhaftet worden sei. Und das ist für mich der reine Faschismus, weil es sozusagen diese Entindividualisierung der Frau ist, weil es dieses total scheißegal, ob das real ist oder irreal, es wird von der künstlichen Intelligenz dann einfach so gemacht, diese Mittel werden auch eingesetzt dafür und es gibt keinen Hinweis, also es wird nicht nirgendwo gesagt, das sei es jetzt aber hier irgendwie satirisch oder künstlich oder so, sondern das wird einfach gemacht vom Weißen Haus. Das heißt, das Weiße Haus arbeitet mit Fake-Bildern, wie man das sonst vielleicht nur von den Chinesen oder von Putin kennen würde. Wenn ihnen das immer noch nicht reicht, um zu sehen, wohin dieses Land gekommen ist, dann weiß ich nicht. Wir können jetzt jede Woche solche Beispiele sammeln und jedes ist widerlicher als das andere.
Unbestritten. Unbestritten. Nur wenn wir jetzt uns den Begriff Faschismus tatsächlich mal annehmen, dann ist das Wesen davon ja, insbesondere wenn er da also ein Staat faschistisch wird, dass er in jeder Faser seiner Existenz, von Behörden bis Politik, bis Parlament, bis Gericht und so weiter, dieses eine, möglicherweise sogar auf eine Führungsperson, einen Führer zugeschnittene System verfolgt. Das ist in Amerika allerdings noch nicht der Fall. Das hätte Donald Trump wahrscheinlich gerne, eine formatierte Gesellschaft in seinem Sinne, mit ihm als Lebenszeitkönig, das würde ich ihm glattweg unterstellen, und eben seine Leute hinter ihm, also die Denker, die Köpfe hinter ihm, wollen einen Staat, der auf nichts mehr Rücksicht nehmen muss, weil er sein eigener Selbstzweck ist und seine eigene Selbstrechtfertigung ohne Möglichkeit, dagegen in irgendeiner Form Einspruch zu erheben. Aber noch einmal, soweit ist dieser Staat in ganz vielerlei Hinsicht nicht. Es gibt noch eine Zivilgesellschaft, die wahrscheinlich mehr als 50% der Bevölkerung jetzt gegen Trump mobilisiert. Es gibt noch staatliche Instanzen, zum Beispiel die Bundesstaaten, die noch funktionieren und so weiter und so fort. Insofern finde ich, haben Sie recht, das sind alles Dinge, die erinnern an Faschismus, aber die USA ist noch nicht faschistisch und das ist ja noch ein großer Unterschied, oder?
Blome, Sie verlassen sich auf die Selbstheilungskräfte dieser Gesellschaft. Aber ich will jetzt die Themen hier nicht zu sehr vermischen, aber wenn Sie sich die Epstein-Files angucken, mit denen wir uns jetzt ja hier auch dauernd beschäftigen müssen. Sowieso müssen wir uns ja immer zu mit Amerika beschäftigen, von morgens bis abends. Vielleicht, weil unsere eigene Politik so langweilig ist, keine Ahnung. Also die Epstein-Files. Ehrlich gesagt geht es da ja nur vordergründig um Sex. In Wahrheit geht es ja um was anderes. Es geht um vollkommen entgrenzte Eliten, die mit dem Rest des Landes nichts mehr zu tun haben, denen das scheißegal ist, wo es immer nur darum geht, wo bist du heute in New York, in Davos, heute in Doha, morgen in Aspen und ich weiß nicht und so. Alle kennen einander und das Interessante, es gibt gar keine Grenzen. Noam Chomsky, also ein linker Systemkritiker, redet genauso mit dem Typen wie Peter Mandelson, der englische Labour-Politiker oder Lawrence Summers, der amerikanische Intellektuelle oder irgendwelche Tech-Größen. Spielt alles keine Rolle, weil sie alle, egal ob Demokraten, links, rechts, oben, unten, Akademiker, Unternehmer, sie gehören alle zu einer internationalen Elite, denen im Grunde das Land und die Leute scheißegal sind und die sozusagen ihre eigene Schicht haben. Das ist eine Klasse. Und das ist sozusagen das Problem, weshalb es gibt gar kein Korrektiv mehr in Amerika. Denn das Korrektiv müssten diese Leute sein. Das sind sie aber nicht, weil sie selber profitieren davon, dass sie sich sozusagen losgelöst haben vom Rest der Gesellschaft. Das heißt, oben haben sie so eine Klasse der Anywheres, die alle zusammenhängen auf irgendeine Art und Weise. Und darunter haben sie dann einfach unterdrückte Leute, wo die ICE-Agenten irgendwie so durchgehen und irgendwelche armen hispanischen Poolarbeiter irgendwie so vom Klo zerren und so. Und das ist der Kern des Faschismus. Es gibt eben keine Kontrolle mehr. Dieses Land ist verrottet durch und durch.
Also auch schon in einem haben Sie natürlich recht. Man blickt da in Abgründe. Und ich finde gar nicht so sehr, dass anywhere, also ich bin so reich und so global, globalisiert und polyglott, dass ich überall, anywhere leben und mein Auskommen finden kann. Bin also nicht wie die Somewhere, die irgendwo an die Scholle gebunden sind und nicht weg können, weil sie von ihrem Job nicht weg können, weil sie kein Homeoffice machen können, weil sie eben nicht in der ganzen Welt sein können. Diese Unterscheidung gibt es natürlich, die beschreibt aber nicht, finde ich, diese Gruppe, dieses Milieu, diese Mischpoke rund um Epstein. Das beschreibt vielmehr das Insel, dass der Mann eine Insel hatte und dahin seine Kumpels oder die es werden wollten, eingeladen hat. Also er konnte einen rechtsfreien Raum bieten, schaffen und dann anbieten. Und den haben, und da haben Sie recht, ohne jede Kontrolle zum Ich weiß nicht, was sie mit den jungen Mädchen gemacht haben. Genutzt? Und ist das jetzt ein systemisches Problem? Eines Landes, einer Gesellschaft? Oder ist es einfach nur ein fürchterlicher Charakterfehler, Charakterdefizit dieser einzelnen Leute, die glaubten, charakterschwach, wie ich finde, wie sie sind, verderbt, sie könnten sich für Geld, ihr Geld, alles leisten und also auch alles kaufen.
Aber das ist ein Missverständnis, da muss ich es nochmal sagen. Das liegt, glaube ich, daran, wie der Fall Epstein hier in Deutschland rezipiert wird, nämlich als so eklige, schmierige, voyeuristische Sexgeschichte. Das ist sozusagen aber nur die Oberfläche. In Wahrheit ist das Problem, was da drin liegt, viel, viel tiefer. Wenn Sie ein bisschen die amerikanischen Artikel darüber lesen, dann merken Sie, dass die, also für, was ich jedenfalls finde, dass die eigentliche Geschichte liegt hinter diesen Sexsachen, weil die Sexsachen sind irgendwie eklig und pervers und krank und kriminell und schrecklich und so, aber damit dann auch relativ schnell erzählt. Das ist eigentlich nicht wirklich interessant. Interessant ist aber, dass es in diesem E-Mail-Verkehr, der jetzt offengelegt ist, und deshalb nochmal, deshalb meine Verbindung mit dem Faschismus, darüber, da, von dem Thema kamen wir eben. Und das Thema habe ich noch nicht losgelassen. Es ist sozusagen meine Verbindung zu diesem Thema ist, es geht um etwas anderes. Es geht um Leute, die in einem permanenten Kontakt sind und die Informationen austauschen. Da geht es nicht um Sex. Wenn Herr Mandelson Epstein etwas schreibt und wenn Chomsky Epstein was schreibt und Epstein an den antwortet, geht es natürlich nicht um Sex. Was heißt natürlich? Man wundert sich aber gar nichts mehr. Sondern es geht um Informationen. Und zwar Informationen, die Sie nicht im Internet finden, Informationen, die Sie nicht bei Social Media finden, sondern Informationen, wen hast du da kennengelernt, wie wirkt denn der auf dich? Gibt es eigentlich morgen diese Zinssenkung? Wann ist es diese Investition? Was ist eigentlich mit dem Abkommen mit den Saudis und so? Und Einschätzungen über Menschen, über Vorgänge, es ist ein Informationsnetzwerk und das ist das eigentlich Interessante daran.
Ja.
Und das ist ein Eliteninformationsnetzwerk, wo alle Leute versucht haben, Teil davon zu sein, weil sie davon profitieren. Aber Sie und ich, die nicht dazugehören, profitieren nicht davon. Und es ist diesen Leuten auch scheißegal, was mit Ihnen und mir und allen anderen passiert. Deshalb nochmal, Faschismus und Unterdrückung für die einfachen Leute, Regelfreiheit und Elitenhimmel für die Happy Few. Das ist sozusagen das, was in Amerika ist. Und da kann ich nur sagen, wenn Amerika 10 Jahre vor uns ist, dann müssen wir uns echt warm anziehen, dass wir diese Zukunft nicht bekommen. Deshalb ist mir das Thema so wichtig.
Mir auch. Mir auch. Ohne Witz.
Werbung.
Neues Jahr, neuer Stromvertrag, Leute. Wirklich, es gibt kein besseres Vorhaben für 2026, als den Stromanbieter zu wechseln und Geld zu sparen. Wir wissen doch alle, dass wir unnötig viel Geld ausgeben. Und warum dann nicht an den Ecken sparen, wo es am allereinfachsten ist? Mit Wechselpilot geht das nämlich super easy. Ihr tragt einfach all eure Werte in diesen Tarifrechner ein und dann spuckt er euch 3 Optionen aus, wie ihr in Zukunft beim Stromanbieter sparen könnt. Da gibt's einmal den Preissieger, die Expertenempfehlung und die Öko-Alternative. Also ihr habt dann auch immer noch mehrere Optionen und seid definitiv unter eurem aktuellen Vertrag. Wechselpilot übernimmt alles an Kommunikation. Ihr müsst euch damit überhaupt nicht rumschlagen. Also ihr spart nicht nur Geld, sondern auch Zeit. Wechselpilot geht in Kontakt mit dem alten Stromanbieter sowie mit dem neuen und erledigt alles für euch. Ihr müsst euch einfach nur entscheiden, was ihr am Ende möchtet. Und Wechselpilot finanziert sich so, dass ihr 20% als Servicegebühr an sie abgebt, aber nur von dem, was ihr durch diesen Service spart. Das heißt, so finanziert sich Wechselpilot und bleibt gleichzeitig unabhängig und am Ende habt ihr ja trotzdem noch gespart. Also Win-Win-Situation. Ich setze auch noch einen oben drauf. Mit dem Code AUGSTEIN gibt's beim ersten Wechsel, den ihr macht, 20 Euro Cashback noch oben drauf. Besser geht's nicht, oder? So ist doch der Start ins neue Jahr gesichert. Geld sparen, Zeit sparen und das, indem ihr euch einfach die App von Wechselpilot runterladet und loslegt. Alle Infos dazu findet ihr auch nochmal im Linktree in den Shownotes.
Ich glaube nur, dass Sie, ich möchte nochmal drauf beharren, auf der Frage, ob es individuelles Charakterversagen ist oder, wie Sie beschreiben, in irgendeiner Form systemisches Problem einer sich entkoppelnden Oberschicht. Diese Zirkel zum Austausch von Informationen, eine Hand wäscht die andere, sag ich mal, und so weiter. Man kennt sich, man hilft sich. Früher nannte man es Zünfte. Das ist ein paar hundert Jahre her. Im Kölner Karneval ist das sogar ein Spruch. Man hilft sich, man kennt sich, man hilft sich. Dann gab es die Deutschland AG nach dem Zweiten Weltkrieg, wo eine Truppe von natürlich nur Männern in allen Aufsichtsräten immer quer verstrebt war. In Frankreich gab es das übrigens auch. Und diese Netzwerke gab es also immer, aber nicht mit diesen Folgen oder mit diesen Exzessen. Und ich will es gar nicht nur auf, sag mal so, die Schandtaten an den jungen Frauen reduzieren. Es ist schon, es erzählt mehr über das Land, das ist keine Frage. Aber kommend von dem Faschismus und kommend von ihrer Annahme, da kommen die nie wieder raus. Ist es schon wichtig zu unterscheiden, ob es noch einmal ein systemisches Problem ist oder eben eine ganze Reihe von Leuten, diesem Mann auf den Leim gegangen sind, der hat denen geholfen, dann haben sie ihm geholfen, dann haben sie Informationen ausgetauscht und hinterher sagen jetzt die meisten, oh Scheibenkleister, das hätten wir besser nicht getan.
Sie sehen den Unterschied nicht. Der Unterschied zu Deutschland AG ist ja gut, dass wir das jetzt hier so auseinandernehmen ist. Das waren Leute einer Schicht, das waren alles Unternehmensführer und vielleicht Politiker. Hier ist es was anderes. Hier haben sie Republikaner, Demokraten, Geschäftsleute, Diplomaten, Philanthropen, Heiler, Professoren, Royals, Staranwälte. Hier mischen sich sozusagen Leute, von denen sie früher gedacht hätten, die haben sich gar nichts zu sagen oder die arbeiten gegeneinander. Leute, die in der Öffentlichkeit auch gegeneinander gearbeitet haben, haben aber hinter den Kulissen gemeinsam auf den gleichen Partys rumgehangen und mit dem gleichen Typen die gleichen Gespräche geführt, weil sozusagen der Konflikt an der Oberfläche für die Öffentlichkeit war im Prinzip Show, aber das gemeinsame Einverständnis in deren Privatleben war eben keine Show. Insofern stimmen, das Verrückte ist doch, pass auf, QAnon, ja, QAnon, Sie erinnern sich noch, was das ist, die Verschwörungstheorie mit der Pizzeria, wo im Keller Hillary Clinton irgendwie Kinderblut trinkt oder keine Ahnung oder so. So.
Das ist es, genau.
Das ist praktisch so, das war seitdem, jetzt wird es schwierig. Seitdem ist dieses Wort Verschwörungstheorie, Verschwörungstheoretiker im sogenannten liberalen Diskurs ja ein fester Begriff. Ja, jeder, der irgendwie denkt, hier stimmt irgendwas nicht, ist ein Verschwörungstheoretiker. Ja, ist ein Russlandfreund oder ist ein Klimaskeptiker oder ist ein Maskenfeind oder ein Corona-Leugner oder so. Das Problem bei den Epstein-Files ist doch, die Verschwörungstheoretiker haben recht. Es gibt diese Verschwörung gegen die Öffentlichkeit. Es gibt eine Verschwörung der Eliten gegen das öffentliche Interesse. Eine Verschwörung von Leuten, die sich sozusagen jenseits von Regeln und auch von Anstandsregeln und so finden. Und dann geht es halt im Extrem in diese Sexkriminalität. Das ist aber für mich ein anderes Kapitel, weil das ist, wie gesagt, ich halte ich nicht für das eigentliche Problem dieser Geschichte. Also nochmal, die Nationalpopulisten, die Rechten, die AfD-Leute und so, die haben ja recht, wenn sie sagen, diese liberalen Eliten arbeiten alle gegen euch. Die Epstein-Files sind der Beweis dafür. Und deshalb ist das auch so ein Problem, weil es eben den Faschismus befördert, weil es sozusagen für die Rechten eine quasi wie eine Art Legitimation ist für den Faschismus, den sie dann betreiben. Und die demokratischen Kräfte, die eigentlich dagegen arbeiten müssen, sind kompromittiert. Ich habe es jetzt ein bisschen sehr kurz geschlossen, um sozusagen den Gedankengang klarzumachen.
Ja. Yep. Dieses Mal möchte ich Sie mit diesem Hilfsmittel nicht der Lächerlichkeit preisgeben, sondern ernsthaft darauf eingehen. Zum einen, glaube ich, kann man politisch sehr hart gegeneinander argumentieren und auch gegeneinander regieren und sich trotzdem duzen. Wie man das hier in Berlin zum Beispiel hinter den Kulissen auch immer sehen kann, da duzen sich nahezu alle, habe aber nicht das Gefühl, dass sie sich in der Sache was schenken.
Wir sitzen uns zum Beispiel immer noch.
Sie sind einer ganz, ganz großen Verschwörung auf der Spur. Lorraine, er ist einer ganz, ganz großen Sache auf der Spur. Duzen sich Augstein und Blome wirklich. Sitzen sich ja. Augstein und Blome.
Das ist das wirklich, was sich die meisten fragen, ne? Also die Kommentare, vor allem bei Spotify, explodieren manchmal in diese Richtung. Aber es ist ja wirklich so, oder?
Es ist wirklich so.
Es ist so.
Es ist so. Ja, es ist so. Ja, ja.
Und dann Augstein, zweiter Punkt. In diesen Kreisen rund um Epstein sind natürlich auch die ganzen Leute, die jetzt so tun, als sei das eine große Verschwörung gewesen. Die waren ja auch dabei. Also in der Tat, der kannte jetzt über die gesamte Bandbreite des Klaviers Leute, die mit ihm, gegen ihn, wie auch immer, in seinem Zirkel verkehrten. Das heißt, keine politische Seite wird ernsthaft, weder Donald Trump noch die Clintons, um mal zwei Protagonisten der beiden Seiten zu nennen, behaupten können, ihr wart's. Ihr seid die Verschwörung und wir sind nicht die Verschwörung. Das wird nicht funktionieren. So gesehen glaube ich gar nicht mal, dass es in großer Form irgendeinem politischen...
Ja, aber es ist nicht rechts und links. Es ist oben und unten. Wir haben mal solche Bücher gemacht. Es ist hier nicht um rechts und links. Es geht um oben und unten.
Aber Sie haben gerade gesagt, das hilft den faschistischen, in Anführungsstrichen, Kräften rund um Trump, ihr Ding voranzutreiben. Da Sie selber mit drin hängen, Donald Trump zuvorderst, ich meine 100.000 Mal genannt in diesen Files, was immer da jetzt dran ist, wahrscheinlich gar nichts, aber immerhin, er ist auch Teil dieser Akten, so kann er das nicht wirklich betreiben. Und darum hat es ja auch so lange gedauert, bis er, entgegen seinen Wahlkampfversprechen, diese Akten überhaupt zugänglich gemacht hat. Und jetzt ein allerletzter Punkt, Verschwörungstheorie. Ja, das werden viele so sehen. Und ich frage mich jetzt, um einmal einen Schritt weiterzukommen in dieser Debatte, ob die Selbstheilungskräfte nicht eben doch stark genug sind. Und ich erinnere Sie an die McCarthy-Ära in den 50ern, wo es eine Hexenjagd gab. Und nicht anders konnte man das nennen. Eine Hexenjagd auf Andersdenkende, auf sogenannte Kommunisten, und vielleicht waren es ganz am Anfang auch Kommunisten, und dann in dieser beginnenden Blockkonfrontation zwischen UdSSR und Freiem Westen war das irgendwie was ganz Schlimmes. Aber dann war es einfach das Mittel, Konkurrenten aus dem Weg zu schaffen, missliebige Leute zu beseitigen, unmöglich zu machen, gesellschaftlich zu töten, wenn man so will, weil man irgendwie mit ihnen noch eine Rechnung offen hatte. Das war der schlimmste gesellschaftliche Krebs in Amerika und der ist geheilt worden. Weshalb ich glaube, das wäre zumindest denkbar und möglich, auch diesen Krebs zu heilen, den wir jetzt sehen.
Aber ich finde das einen sehr, sehr guten Punkt, dass Sie auf die McCarthy-Ära gehen, weil man die Unterschiede zu heute so gut beschreiben kann. Heute haben Sie eine Tech-Elite, also die Herren über die Dateninfrastruktur unseres gesamten Planeten und dadurch über die Identität, ehrlich gesagt, von uns allen. Die sind verbündet mit Trump, die unterstützen indirekt dieses faschistische System und haben gar kein Interesse daran, dass das irgendwie kontrolliert oder abgeräumt wird. Das heißt, Trump hat eine Bastion der Stärke in seinem Rücken, die ihn unterstützt. Davon hätten die Leute um McCarthy seinerzeit nur träumen können. Damals hatten sie halt noch eine relativ durchlässige Gesellschaft, wo die öffentliche Kontrolle noch funktioniert hat mit unabhängigen Medien und so weiter und die Diskussionen noch möglich waren. Heute befindet sich aber sozusagen diese Freiheit ja auch echt in der Defensive. Ich meine, die Washington Post gehört einem Tech-Buddy von Trump und die entlassen jetzt ein Drittel ihrer Leute. Und die ICE-Schergen in den Straßen Amerikas verfügen über eine Technologie. Dagegen ist Orwell praktisch Kindergarten. Die müssen nur ihr Telefon hochhalten und dann wissen die ganz genau, wer vor ihnen steht, wann der das letzte Mal Sex hatte, wo der wohnt, ob der Fußpilz hat und ich weiß nicht was, weil die ganzen Daten alle gesammelt sind, weil sie gepoolt werden, weil sie verarbeitet werden und jedem Einzelnen dieser verbrecherischen Maskierten unmittelbar zur Verfügung stehen, sodass die Demonstranten teilweise mit Namen begrüßen, wenn sie sie da sehen. Das bedeutet, es ist ein System, was Angst verbreiten soll. Das ist eben das Faschistische. Ein Terrorstaat. Er soll den Leuten Angst machen. Er soll sagen, wir wissen, wer du bist und du bist ab jetzt ein Domestic Terrorist. Du bist in unserer Datei. Have fun with it. O-Ton, ICE-Agent aus der New York Times Artikel. Have fun with it.
Also erstens glaube ich dann, dass manche von diesen, wenn nicht gar viele, diese Agenten, wie es dann immer so schön heißt, also dieser Schergen, arg minder bemittelt sind. Also da wird auch viel gequatscht und geschwatzt. Ich finde aber, weil sie von den technischen Mitteln kam, interessant, dass man auf den Bildern der versuchten oder tatsächlichen Festnahmen ja immer auch sofort Leute sieht, die das filmen. Mit ihrem Handy, mit diesen technischen Möglichkeiten, mit der Verbreitung, die das dann findet. Wir wissen doch über die Schüsse auf die Mutter in ihrem SUV von dem einen offenkundig dann durchgeknallten Eisschergen so genau Bescheid, weil so viele Leute aus so vielen unterschiedlichen Winkeln, Blickwinkeln, das mit ihrem Handy gefilmt haben. Das heißt, es gibt diese Gegenöffentlichkeit noch, die es im Faschismus niemals geben kann. Das ist die Definition davon. Da gibt es nur noch eine Öffentlichkeit mit einem ganz klaren Trichter auf den Chef oben an der Spitze.
Da haben Sie natürlich recht, Blome. Wir wissen nicht, wie das weitergeht. Ich hasse das auch, wenn man immer so Prognosen abgibt oder düstere Prognosen, positive Prognosen. Ehrlich gesagt wissen wir es nicht. Natürlich fand ich das auch als Zuschauer, ja, praktisch am Fernseher, ermutigend, wie die Leute in Minneapolis sich verhalten. Das ist schon stark. Es ist schon stark, denen zuzugucken, wie sie sich diesen Typen entgegenstellen, die Leute aus ihren Autos zerren, wie sie das eben alles filmen, irgendwie auch in der Hoffnung, damit etwas zu bewirken.
Tun sie.
Man kann ja auch sagen, Sie haben damit jetzt auch etwas bewirkt.
Wenn ich dazwischen gehen darf, Sie tun etwas bewirken, um mal einen guten deutschen Satz zu formen.
Ich weiß, weil der Typ mit dem Mantel wurde ja abgezogen. Ich weiß, ich habe es mitbekommen.
Weil Donald Trump zumindest für den Moment deeskaliert. Jetzt sagt er plötzlich, wir müssen es sanfter machen.
Pass auf,
Ist ja, er wird mindestens in die taktische Defensive gedrängt.
Sie haben jetzt nur gesagt, die filmen auch und die verbreiten und das bringt auch was. Okay, die anderen filmen aber und speichern. Die anderen filmen und verbreiten nicht, sondern speichern. Und speichern jeden einzelnen von den Typen, jedes Kennzeichen, jede Adresse, jeder, der da gefilmt hat, jeder Demonstrant, jeder, der sich denen den Weg gestellt, ist jetzt bei denen in der Datei. Und die Frage ist, was passiert mit diesen Dateien? Ich meine, wie geht das da weiter in diesem Land, wo es offensichtlich eben überhaupt keine Kontrolle mehr gibt, gerade über diese Technologie, nochmal, das sind alles Trumps Verbündete, diese Tech-Arschgeigen, und wo sozusagen die Sicherheitsgesetze vollkommen außer Rand und Band sind, also wo es keine Checks und Balances eben mehr gibt. Und das finde ich so beunruhigend. Und jeder Protestler, der sich dem noch in den Weg stellt in Amerika, der hat echt meinen größten Respekt, denn man sieht ja in China, Sie erinnern sich an Hongkong, wie schnell die Chinesen Hongkong umgedreht haben. Hongkong, das waren die größten Demonstrationen für die Demokratie, die es auf diesem Planeten jemals gegeben hat. Da waren, glaube ich, 4 Millionen Menschen gleichzeitig in den Straßen von Hongkong unterwegs. Vollkommen irrsinnige Zahlen, weil ich mich nicht darauf festnageln. Waren jedenfalls sehr, sehr viele. Und es hat irgendwie, wie lange gedauert? 5 Jahre oder so? 10 Jahre maximal, keine Ahnung, dass die Chinesen Hongkong einfach platt gemacht haben. Und zwar warum? Über die Technologie, weil sie über jeden Einzelnen was wussten, weil sie Face Recognition eingesetzt haben, weil sie die Medien kontrolliert haben. Ein Staat kann heute ganz anders Menschen unterdrücken und platt machen, als das eben in der McCarthy-Ära der Fall war.
Werbung.
Neues Jahr, neuer Stromvertrag, Leute. Wirklich, es gibt kein besseres Vorhaben für 2026, als den Stromanbieter zu wechseln und Geld zu sparen. Wir wissen doch alle, dass wir unnötig viel Geld ausgeben. Und warum dann nicht an den Ecken sparen, wo es am allereinfachsten ist? Mit Wechselpilot geht das nämlich super easy. Ihr tragt einfach all eure Werte in diesen Tarifrechner ein und dann spuckt er euch 3 Optionen aus, wie ihr in Zukunft beim Stromanbieter sparen könnt. Da gibt's einmal den Preissieger, die Expertenempfehlung und die Öko-Alternative. Also ihr habt dann auch immer noch mehrere Optionen und seid definitiv unter eurem aktuellen Vertrag. Wechselpilot übernimmt alles an Kommunikation. Ihr müsst euch damit überhaupt nicht rumschlagen. Also ihr spart nicht nur Geld, sondern auch Zeit. Wechselpilot geht in Kontakt mit dem alten Stromanbieter sowie mit dem neuen und erledigt alles für euch. Ihr müsst euch einfach nur entscheiden, was ihr am Ende möchtet. Und Wechselpilot finanziert sich so, dass ihr 20% als Servicegebühr an sie abgebt, aber nur von dem, was ihr durch diesen Service spart. Das heißt, so finanziert sich Wechselpilot und bleibt gleichzeitig unabhängig und am Ende habt ihr ja trotzdem noch gespart. Also Win-Win-Situation. Ich setze auch noch einen oben drauf. Mit dem Code AUGSTEIN gibt's beim ersten Wechsel, den ihr macht, 20 Euro Cashback noch oben drauf. Besser geht's nicht, oder? So ist doch der Start ins neue Jahr gesichert. Geld sparen, Zeit sparen und das, indem ihr euch einfach die App von Wechselpilot runterladet und loslegt. Alle Infos dazu findet ihr auch nochmal im Linktree in den Shownotes.
Da würde ich mir kein Urteil zutrauen, ob das die relative Wahrnehmung damals nicht so genauso erdrückend und gesellschaftlich erstickend war, wie das heute zu ganz anderen Bedingungen, technischen, aber auch gesellschaftlichen Bedingungen der Fall ist. Also da würde ich, aber das ist ja gar nicht ihr entscheidender Punkt. Die Frage ist ja wirklich, was wird aus der Macht, die jetzt gerade missbraucht wird, kann man diese Macht auch wieder eingehegt ausüben mit allen Checks and Balances, die zumindest versucht, Donald Trump außer Kraft zu setzen, gelingt ihm auch nur eingeschränkt. Und ich sage Ihnen ein Beispiel, weshalb ich darauf komme. Wenn man in die USA einreist, muss man ja an der Border Patrol vorbei. Also irgendwo landet man und dann geht man halt durch den Zoll oder durch die Customs und so weiter. Und ich fand immer schon, dass die Typen, die da saßen, echt wussten, dass sie Macht hatten. Und man war auch immer außerordentlich freundlich zu diesen Menschen, selbst wenn die einen außerordentlich unfreundlich durch Zufall behandelt hatten. Ich habe da gar kein System hintergewittert, aber alle sagten immer, es ist echt deutlich besser, wenn du da jetzt mal freundlich bist und die Klappe hältst und wenn der irgendwas sagt, dann gibst du ihm deinen Pass und dann ist Frieden im Karton und dann lässt er dich auch durch. Also dieses Misstrauen dort gab es schon immer. Heute ist das Misstrauen natürlich noch viel größer, weil sie nicht wissen, wenn der sie dann wirklich beiseite nimmt, was passiert dann eigentlich? Und habe ich dann noch irgendwelche Rechte oder gehe ich erstmal für 8 Stunden in irgendein Zimmer, bevor ich das erste Mal befragt werde? Also die Möglichkeit, da etwas zu missbrauchen, gab es schon früher. Das ist, glaube ich, nichts ganz Neues. Es ist nur offenkundig nicht über die Maßen missbraucht worden, bevor Trump das zweite Mal kam. Und darum glaube ich, wenn er noch wählen lässt und dann mutmaßlich, zumindest nach allen Umfragen derzeit, abgewählt werden würde, dann könnte auch jemand kommen, der das wieder ordentlich bedient. So wie es sein soll. So wie die Amerikaner selber es erfunden haben.
Blume, das war fast ein optimistisches Schlusswort, was Sie da eben gesprochen haben. Und ich würde sagen, Ihr Wort in Gottes Gehörgang wäre natürlich schön, wenn das so ist. Ich habe bloß Zweifel. Erstens sitze ich deswegen hier, weil ich praktisch der Pessimist von uns beiden bin. Das ist ja auch interessant. Nicht? Früher waren wir links und rechts, heute sind wir Optimist und Pessimist. Oh Gott, schrecklich, das Alter. Und die Zweifel liegen eben, wie ich gesagt habe, an dieser technischen Basis, die heute eine andere ist als früher, aber eben auch daran, dass die Eliten, und da sind wir dann wieder bei Epstein, auf die ich mich auch gerne verlassen können würde, um dass sie, auf dass sie das System retten mögen, selber sich in diesen Epstein-Files als korrupt und verrottet entlarvt haben. Nämlich als solche, die denken, wir leben in einer Welt, da gelten eure Regeln für uns gar nicht. Und wenn das die Leute sind, die uns retten sollen vor Trump und seinen Faschisten, dann sind wir echt verloren.
Naja, nehmen wir doch als Beispiel Bill Clinton, den wir alle irgendwie als smarten, coolen, durchsetzungsstarken und eigentlich auch ganz erfolgreichen US-Präsidenten in Erinnerung haben.
Ich habe mir New Balance-Schuhe gekauft, als er gewählt wurde, als Zeichen der Solidarität.
Okay, Sie haben sie nie benutzt, aber sei es drum, der ist da offenkundig schärfer drin, mehr drin verwickelt, als ihm und seinem verbleibenden Restruf gut tun würde. Da haben Sie einen Punkt. Also wenn auch diese Leute, zu denen wir mal aufgeschaut haben, zumindest eine Zeit lang, sich solcher Charakterschwächen und solcher, wie soll man sagen, Vergehen beziehungsweise einer solchen Haltung schuldig machen, dann geht echt was kaputt, das stimmt. Und auf eine very twisted Art und Weise könnte man sagen, da sehen Sie mal, was wir an Angela Merkel hatten.
Gut, die taucht da bestimmt nicht auf, da haben Sie recht, die war wieder auf der Insel. Die wollte man da wahrscheinlich auch nicht haben, sorry. Aber was ist mit Friedrich
Merz? Aber ich erzähle Ihnen eine kleine Geschichte von Angela Merkel und Donald Trump, erste Amtszeit, denn da war ja Angela Merkel noch im Amt. Und dann wurde er also gewählt, er war noch nicht im Amt, aber es war klar, er ist der nächste Präsident, weil die Wahl war ja schon gewesen. Und dann reisten da so sukzessive Staats- und Regierungschefs und andere Potentaten nach New York, um in dem goldenen Trump Tower, in dem Aufzug nach oben zu fahren und dann ihre Aufwartung zu machen. Und genau so wollte es Donald Trump, damals vor seiner ersten Amtszeit also, gewählter Präsident, es haben. Man sollte seine Aufwartung machen bei ihm. Er wollte Hof halten, schon damals. Und dann wurde Angela Merkel in so einem Hintergrundkreis, da war ich dabei, gefragt, fahren Sie da jetzt eigentlich auch hin? Das wird doch eigentlich gar nicht schlecht. Ich meine, Sie werden mit dem Mann ja regieren müssen und wenn der das jetzt so haben will, was kostet die Welt? Also so schlimm ist es jetzt ja auch nicht. Machen Sie das doch einfach als Geste und vielleicht hilft das der weiteren Zusammenarbeit. Und dann sagte sie, ich stelle mich nicht in einen goldenen Aufzug. Ende der Durchsage. Sinngemäß hat sie das so gesagt. Ich stelle mich nicht in so einen goldenen Aufzug. Das mache ich nicht.
Ach, Blume. Ja, Sie haben recht. Unsere gute Angie. Ich wusste doch, als sie ging, dass wir sie irgendwann vermissen würden. Dass es so bald sein würde, dachte ich allerdings nicht.
Kann ich da nur sagen.
Tschüss, bis nächste Woche.
Tschüss.